Geschätzte Damen und Herren, nicht erschrecken, aber das ist der Beginn der heutigen Veranstaltung, der Beginn des heutigen Kepler-Salons, Full House würde ich sagen, zum Thema Tourismus und Kunst vertragen einander diese beiden wichtigen Sparten des Lebens. Ich bin von zwei honorigen Gästen flankiert. Und bevor ich mich aber deren Persönlichkeiten widme, möchte ich noch die allgemeinen Worte, die immer zu Beginn des Kepler-Salons üblich sind, an Sie richten. Der Kepler-Salon lebt von Subventionsgebern durch Stadt und Land. Dafür sind wir sehr dankbar. Und der Kepler-Salon lebt auch vom Verein Freunde des Kepler-Salons. Und ich lade Sie sehr, sehr herzlich ein, diesem Verein beizutreten. Entsprechende Formulare findet man jeweils im Quartalsprogramm. Ich lade Sie auch sehr, sehr herzlich ein, anschließend dann noch an der Bar gemütlich etwas zu konsumieren. Die Bar wird bewirtet vom Wirt am Graben. Und ich lade Sie auch sehr, sehr herzlich zu Wortspenden ein im Zuge der nachfolgenden Diskussion. Und Ihre Wortspende können wir nur archivieren und aufzeichnen, wenn Sie Ihre geschätzte Wortspende auch in das Mikrofon hineinsprechen, das wir herumreichen werden. Mein Name ist Karin Wagner und ich kann jetzt endlich dazu gehen, meine Gäste zu begrüßen. Ich beginne mit meiner rechten Seite. Ich beginne mit Herrn Martin Sturm. Herr Sturm ist studierter Germanist und studierte auch Amerikanistik an der Universität Innsbruck. Von 1988 bis 1992 war er in der Kulturdirektion des Landes Oberösterreich tätig. 1992 übernahm er dann das Direktorat des OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich. Zahlreiche internationale Ausstellungsobjekte im Bereich der Gegenwartskunst sowie literarische und kulturgeschichtliche Ausstellungen zeichnen seine Karriere. Mit dem Höhenrausch initiierte er ein äußerst erfolgreiches Projekt, ein Projekt, das mich persönlich sehr, sehr anspricht jedes Jahr. Und ich freue mich sehr, sehr herzlich, Sie hier zu begrüßen. Seit 2012 ist Herr Martin Sturm auch künstlerischer Direktor des Oberösterreichischen Kulturquartiers. Herzlich willkommen. Und zu meiner linken Seite Herr Georg Steiner. Herr Georg Steiner ist studierter Betriebswirt mit Schwerpunkt Marketing an der Fachhochschule Regensburg. Er war Geschäftsführer des Fremdenverkehrsvereins Passau, der Donauschifffahrt Wurm und Köck sowie Geschäftsführer des Tourismusverbandes Ostbayern. Seit 2007 ist Herr Georg Steiner Tourismusdirektor der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz und hat auch maßgeblich zur Realisierung, zur Abwicklung, zur Ideenfindung von Kulturhauptstadt Linz 2009 beigetragen. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich, Herr Georg Steiner. Und ich möchte gleich das Wort an die beiden Herren übergeben. Vorher noch eine wichtige Sache. Als Dritte im Bunde der Gäste hätten wir eingeladen gehabt, Genoveva Rückert. Sie ist leider erkrankt und ich wünsche ihr hier im Namen des Kepler-Salons gute Besserung und alles Gute. Aber jetzt. Sie wollen beginnen? Gern.
Wir haben das ausgemacht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eigentlich sollte die erste Frage jetzt lauten, was erwarten Sie sich von diesem Abend an Erkenntnisgewinn? Aber wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich da sind, weil es durchaus ein Wunsch, eine Initiative war, auch des Tourismusverbandes, dass wir dieses Schwerpunktjahr UNESCO City of Media Arts hier im Kepler-Salon auch beginnen. Wir hatten schon eine Runde im Kepler-Salon, wo man sich über Medienkunst unterhalten hat. Was ist eigentlich Medienkunst, wo der Julius Stieber auch mit da war? Und heute sozusagen das direkte Aufeinandertreffen zwischen dem Touristiker und dem, der die die Avantgarde eigentlich vertritt, in hohem Maße, den Martin Sturm. Und ich darf gleich noch hinzufügen, bei der Vorstellung eines Touristikers, da kommen natürlich nur die touristischen Titel und beruflichen Stationen dran. Ich füge aber hinzu, dass ich gelernter Kirchenmusiker bin. Ich habe mein Studium verdient mit Unterrichten von Bläsern, Trompete, Posaune, Tuba, habe Bläserensembles geleitet, habe so einen kleinen C-Schein in der Diözese Passau, singe heute noch im Kirchenchor. Das ist jetzt nicht meine einzige kulturelle Affinität, ich führe es aber in die sozusagen Einstieg mit ein, weil ich mich als einen Touristiker sehe, der durchaus einen kulturellen Background hat und aus dem heraus irgendwo auch lebt. Und ich gehe jetzt in das 10. Jahr hier in Linz. Und als ich begonnen habe in Linz, da hatte ich interessante Gespräche, unter anderem mit Martin Sturm, aber auch mit Gerfried Stocker. Und die haben zu mir gesagt, ihr Touristiker, ihr versteht uns nicht. Ihr macht immer aus der Nebensache die Hauptsache. Das will sagen, wenn die Gäste nach Linz kommen und die fahren auf den Pöstlingberg, der an oben Zwergerl schnäuzen, und dann fahren sie mit dem gelben Zug bei aller Wertschätzung diese Einrichtungen einmal durch die Altstadt, dann seid ihr schon happy und das war's dann. Ihr versteht nicht, ihr seid auch nicht in der Lage, intellektuell und rein überhaupt nicht, den Leuten zu erklären, warum die in die Museen gehen sollen. Ihr könnt nur Öffnungszeiten und Eintrittspreise kommunizieren. Das ist so ungefähr diese Stimmungslage, die ich aber nicht nur in Linz erfahren habe, sondern wo ich sage, ganz so falsch liegen sie da oft gar nicht. Und ich habe das aber als Herausforderung betrachtet. Und die Herausforderung hat sich dann noch gesteigert, als ich mit Uli Fuchs und mit Martin Heller dann zu tun hatte, die sozusagen ein Kulturhauptstadtprogramm, das nicht ich beeinflussen konnte, sondern wo ich nur mich entscheiden konnte, sage ich, das ist alles ein Blödsinn, das ist nicht vermarktbar mit unseren Vorstellungen von nachfrageorientierten Tourismus. Was wollen die Gäste? Wollen die Gäste einen Kepler-Salon? Wollen die Gäste einen Höhenrausch? Konnte sich ja damals keiner vorstellen. Da hätte man auch sagen können, also viel lieber wäre mir eine Picasso-Ausstellung gewesen, viel lieber wäre mir AIDA im Donaupark gewesen. Also so diese klassischen Formate, die man kennt. Und das bekam ich aber alles nicht von meiner Wunschliste. Und wir haben uns dann aber trotzdem dafür entschieden, dieses Kulturhauptstadtprogramm als Herausforderung zu sehen und zu sagen, wie schafft man es, nämlich die Gäste zu finden, die für diese Programme und die für dieses Linz passen. Und da waren wir dann mittendrin, wo ich eigentlich das, was ich als Marketingmann gelernt habe, nämlich die Nachfrageorientierung in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, wenn man Gäste haben möchte, Marktforschung, man fragt, was die Gäste wollen, Musikantenstadl, dann macht man 10-mal Musikantenstadl und Linz läuft und ist voll, so vereinfacht ausgedrückt. Und die Herausforderung besteht darin, dieses Risiko einzugehen, dass man sagt, es könnte möglicherweise auch anders funktionieren und wir schauen jetzt mal, was haben wir. Da geht es um Linz, nicht touristisch klischeehaft zu reduzieren, sondern Linz in Wert zu setzen, das ist für mich ein Schlüsselbegriff, wenn es darum geht, Kunst, und ich muss immer ein bisschen erweitern auf Kultur im Grunde genommen, wenn man das in die Kommunikation, in die Vermarktung, und ich weiß ja, dass allein schon der Begriff Vermarktung ein Reizbegriff ist, also wenn ich zu den Kulturleuten komme und sage, jetzt schauen wir, wie wir das vermarkten können, dann zucken die meisten immer schon und sagen, also du mit deiner blöden Vermarkterei, wir machen nichts zum Vermarkten, da wird der Martin Sturm da wahrscheinlich mehr dazu sagen, Kunst ist für sich selbst zunächst einmal und das ist so diese Schwierigkeit, die da natürlich im Raum steht. Also haben wir versucht, das, was die Kunst, die Künstler produziert haben, zu verstehen erst einmal. Und dann aber trotzdem in Vermarktungskategorien weiterzudenken, wen könnte denn das interessieren? Und das ist ein Paradigmenwechsel im Grunde genommen. Und ich glaube, dass wir da mittlerweile schon sehr gewachsen sind, so möchte ich es mal bezeichnen. Ich als Touristiker, meine Mitarbeiterinnen. Und dass das aber in der Folge auch dazu geführt hat, dass wir eine Gesprächsebene gefunden haben, weil ich mich davon gelöst habe, den Kunst- und Kulturbetrieben dauernd zu sagen, was sie denn produzieren sollen, was sie denn programmieren sollen. Ich sage, ich freue mich über alles, wenn ich es nur verstehe und wenn ich in der Lage bin, mich da so hineinzuversetzen, dass ich sage, das könnte den und den interessieren und das könnte vielleicht auch in Zusammenführung, in Zusammenhang zwischen mehreren Häusern zu Themen irgendwo eine Kraft entwickeln und spannend werden. Und das ist so meine Entwicklung auch persönlich gewesen, die ich vorher nicht in der Form hatte. Als ich nach Linz gekommen bin, hatte ich klassische Destinationen, also Passau, da kann man nichts falsch machen, sage ich jetzt mal so ganz, ganz einfach, das steht für sich. Und auch Ostbayern, da war Regensburg noch dabei, auch das ist eine Stadt, die, da brauchen wir solche philosophischen Gedanken nicht machen, aber Linz ist da echt eine Herausforderung gewesen, wo ich aber jetzt nach fast 10 Jahren, wo ich da bin, ein bisschen stolz darauf bin, dass wir hier auch Impulse gesetzt haben, diesen Tourismus aus dieser Ecke herauszubringen, der da eben nur in Vermarktung denkt. Und ich sage es jetzt mal durchaus, weil ich selbst mittlerweile da sehr kritisch geworden bin, alles nur dem Ziel zu dienen hat, dass da möglichst viele Leute kommen. Wir wollen natürlich viele Leute, ich habe keine Frage, aber wir wollen, dass die Leute so kommen, dass das zur Stadt passt und dass sie kommen und genau das, was wir meinen, das spannend ist, dass sie das besuchen. Und bei aller Wertschätzung zum Pöstlingberg, und der hat weiterhin seine Besucherzahlen, freue ich mich schon sehr, dass wir in den Linzer Museen durchaus ernstzunehmende Besucherzahlen haben. Natürlich ist da eine große Bandbreite, wenn wir ein Asiktronika-Center nehmen oder einen Höhenrausch, dann sind das nochmal andere Dimensionen, als wir es im Lentos oder im Schlossmuseum haben. Aber trotzdem, insgesamt meine ich feststellen zu können, dass aufgrund dieser integrierten Kommunikation der Gast Linz nicht mehr nur klischeehaft reduziert auf einige so, wo man meint, touristische Kulissen wahrnimmt, sondern dass er mitten hineingeführt wird in das, was wirklich spannend ist. Und das ist sozusagen mein Lernprozess gewesen aus diesen ersten Gesprächen, die wir damals geführt haben. Und das ist natürlich ein ständiges Ringen und ein ständiger Weg, da werden wir heute Abend sicherlich auch nochmal einiges zu reden haben, wo da immer noch die Unverträglichkeiten und die Reibungspunkte sind. Aber ich möchte es mal von meiner Seite so einführen, weil diese Philosophie, die da entwickelt worden ist, natürlich in viele Bereiche hineingreift. Und es sitzen heute eine Reihe von Austria-Guides auch hier. Ja, auch da haben wir viele Diskussionen gehabt, was denn in einer Zeit von City of Media, in einer Zeit von Digitalisierung, von ganz anderer Informationsbeschaffung der Gäste Gegenstand von Führung sein kann und vor allen Dingen, was die Botschaft dann sein soll. Und ich sage immer, alles, was wir machen, die Museen genauso wie die Führungen, wie wir, immer von hinten her das Ganze mitzudenken, was werden denn die Leute zu Hause darüber erzählen, wenn sie in Linz waren. Und wenn sie nur sagen, das war schön und das war nett, das ist überall. Das ist, also die Gäste sind von Hause sehr, sehr, sehr zufrieden. Also das ist jetzt ungewöhnlich, dass einer sich völlig schlecht fühlt. Aber wenn man es schafft, dass man dem eine Botschaft mitgeben kann, dass der interessant zu Hause erzählt, dass der Narrative bekommt, dass der Geschichten mitbekommt und zwar nicht bloß so seichtes Zeugs, wo irgendwo ein paar besoffene Donner gefallen sind, sondern wirklich kulturgeschichtliche Zusammenhänge, dann denke ich, haben wir viel erreicht und das ist so der Zugang, der von meiner Seite sehr forciert wird und wo ich sage, jawohl, ich bin froh und dankbar um die Kunst und wir bemühen uns, ein guter Versteher zu sein und ein noch besserer Übersetzer und Dolmetscher, so charakterisiere ich meine Rolle und meine Philosophie, ohne dass das heißt, dass jetzt alles in Butter ist, sondern da werden wir heute schon auf ein paar Themen zu sprechen kommen. Aber soweit vielleicht von meiner Seite dazu mal zum Einstieg.
Vielen herzlichen Dank. Dann erhält Kunst und Kultur das Wort.
Ja, danke schön. Es ist natürlich ein bisschen schwierig für mich jetzt auf den Georg direkt zu antworten, und zwar nämlich deswegen, weil der Georg Steiner auch nicht ein typischer Touristiker ist, so ich, wie ich sie von früher kennengelernt habe, sondern er hat sich im Laufe der Zeit, er hat ein bisschen was von einem bayerischen Philosophen an sich, also im positiven Sinn. Und das hat aber vielleicht auch, jetzt ganz ernsthaft, auch was mit der Linzer Situation zu tun, dass jede Stadt den Touristiker bekommt, den sie verdient. Also und ich glaube, dass da durchaus was dran ist, aber da kommen wir vielleicht später noch einmal dazu. Was ich meine damit, der ernste Hintergrund ist, ich habe kenne das sozusagen aus meinem privaten Kontext, weil meine Frau war früher im Tourismus tätig und es ist im Nachhinein fast unglaublich, wenn man sagt, dass das erste Mal, wo es überhaupt einen Kontakt zwischen Kultur und Tourismus in Oberösterreich gegeben hat, war bei der Landesausstellung der Donau. Vorher zum Beispiel gab es überhaupt keine gemeinsame Projektentwicklung. Also es war so, dass es sozusagen überhaupt keinen Kontakt gegeben hat, was ein Hinweis darauf ist, wie schwierig das Verhältnis ist, also wie stark es vermittelt werden muss oder wie scheinbar unvereinbar oder unverträglich die Systeme sind, dass es sozusagen kaum, allein schon aus der Tatsache, dass es kaum Kontakte gegeben hat. In der Tat glaube ich, und das wäre so eine erste These von mir, so, oder ein erster Gedanke, ist, dass es tatsächlich eine bestimmte Form der Unverträglichkeit gibt, die bei der Kunst noch größer ist als wie bei der Kultur, wenn man so sagen darf. Die liegt grundsätzlich einmal darin, dass Kunst was Eigensinniges ist. Also das heißt, Eigensinn durchaus auch mit Bindestrich geschrieben, also etwas auf die eigene Arbeit, die eigene Produktion konzentriertes, etwas, das nicht schaut, wie etwas zur Wirkung gelangt, sondern wie es sozusagen sich als ästhetische Botschaft auch formuliert. Mhm. Und das ist ein Hauptaugenmerk der Produktion und damit ist es sozusagen eine Art Verwertung von dem zunächst einmal zweitrangig. Das, was man aber gleich einschränkend dazu sagen muss, man muss immer wissen, wovon man spricht. Kultur ist kein homogener Begriff. Es gibt äußerst unterschiedliche sozusagen auch Ausformungen der sogenannten Kunst- oder Kulturformen. Und ich meine, wir selber sind ja auch ein Beispiel dafür, weil der Höhenrausch ist etwas vollkommen anderes als wie zum Beispiel eine Ausstellung im Lentos, weil du dort sitzt. Also das ist sozusagen der Sinn, da gibt es eine große Bandbreite. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sozusagen sich selbst auch darüber bewusst zu sein, in welchem Kontext das man arbeitet, also auch jetzt als Kultur- oder Kunstschaffender. Mhm. Also, aber das wird trotzdem dieser Eigensinn, der ein Problem darstellt. Das zweite ist vielleicht so, ich sag's einfach ein bisschen unvermittelt, so aus meiner Erfahrung heraus, mit dem Sprichwort, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Das ist sozusagen, das hat der Georg angesprochen, das ist auch eines der großen Konfliktfelder zwischen Kulturleuten und Touristikern, wie ich es immer wieder erlebe, dass jeder immer glaubt, er weiß, was der andere besser machen kann oder wie man es macht. Das betrifft nicht nur die Touristiker. Das habe ich selber erlebt, die dann anfangen, inhaltliche Angebote zu entwickeln, wo ich sage, bitte, Entschuldigung, ich meine, du bist jetzt nicht der Künstler, wieso machst du da jetzt ein Angebot? Du sollst dir das dann verkaufen. Nicht? Also entwickeln uns eh die Künstler oder die Kulturschaffenden. Das ist also die eine, sozusagen der eine Übergriff. Der andere wäre aber das, dass alle Kulturleute auch immer wissen, am besten Bescheid wissen, wie das Marketing funktioniert. Also die wissen auch immer, wie es am besten zu verkaufen ist, die Dinge. Ich meine, und das finde ich oft schon interessant, weil jeder, der sozusagen in der Kunst reflektiert ist, vertritt eigentlich nicht, zumindest nicht, so wie ich das verstehe, die Häuselbauermentalität, sondern sagt, ja, es ist nicht zufällig, dass es den Stand der Architekten gibt. Die Häuser schauen auch anders aus, wenn Architekten die Häuser bauen oder wenn man sie sozusagen nur selber strickt. Aber das Gleiche gilt auch fürs Marketing. Ich meine, es gibt Marketing-Experten, es gibt Vertriebsexperten, es gibt eine, der Simon Lachner, der mit mir arbeitet, formuliert es immer so schön, eine Dienstleistungskette, von der Kunst- und Kulturschaffende eigentlich relativ wenig, in der Regel vor allem wenig Ahnung haben. Also das ist sozusagen nach beiden Seiten dieses Problem, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Und das Dritte jetzt speziell auf Oberösterreich und Linz bezogen, da komme ich zu dem, was ich zum Georg gesagt habe. Ich glaube, dass gerade die Kunst oder Kultur für Linz, war ja 09 auch ein gutes Beispiel, sowas wie eine Chance ist, man könnte es ein bisschen polemisch formulieren, Chance für Kleinösterreich. Es gab nämlich einmal so eine Art Brainstorming im Tourismus. Was macht eigentlich die Qualität von Oberösterreich aus? Ob die Qualität von Oberösterreich macht aus, dass alles von Österreich in Oberösterreich zu finden ist. Es gibt bei uns die Berge, es gibt bei uns die Seen, es gibt bei uns die Städte, es gibt bei uns die Geschichte, aber aber natürlich sagt keiner dazu, dass das Original, also der Originalberg in Tirol ist schöner als in Oberösterreich. Es sind die Seen, also ich meine, der Neusiedlersee, ich meine, nichts gegen Salzkammergut sozusagen, das ist ja nur was Besonderes, aber sozusagen, wenn man dann drüber nachdenkt, kommt man sehr schnell zu dem, dass eigentlich bestimmte Qualitäten, die man so als österreichische Qualitäten bezeichnen könnte, woanders eigentlich besser vertreten sind. Das heißt, eigentlich ist alles Durchschnitt. Und in so einer Situation, wenn ich kein goldenes Dachl verkaufen kann, sozusagen, das Problem hat der Georg in Linz, dass er kein goldenes Dachl, also muss ich natürlich andere, sozusagen muss ich differenzierter denken und vielschichtiger denken und daraus entwickeln sich auch andere interessante touristische Konzepte. Also das heißt, wo der Softwarebereich stärker sozusagen mit ins Spiel kommt, wo man Qualitäten entdecken muss, die da sind, wo man also auch Dinge aufgreifen muss, die jetzt nicht so offensichtlich vermarktbar sind. Also das ist sozusagen schon eine Situation auch dessen, dass es dass wir jetzt unter einem klassischen touristischen Konzept sozusagen nicht über diese Highlights verfügen, die vielleicht alleine auch genügen würden sonst. Ja? Also, und das sind so drei Aspekte, glaube ich, die so gerade das Verhältnis zwischen Kunst, Kultur und Tourismus zumindest anregen können für eine Debatte.
Danke sehr. Ich möchte jetzt eine Frage an Sie richten, Herr Sturm. Sie meinten, natürlich war Linz 09 eine große Chance für die Stadt. 2014 UNESCO City of Media Arts ist natürlich auch eine Chance. Was bedeutet diese Auszeichnung oder auch jetzt diese Aufforderung, tätig zu werden, konkret für das offene Kulturhaus?
Nein, grundsätzlich ist das Problem mit solchen Auszeichnungen oder Zuschreibungen, dass sie einmal mit einem sinnvollen Inhalt gefüllt werden müssen. Das ist sozusagen ist vielleicht da immer ein bisschen ein Problem, wenn der Begriff dem Inhalt vorauseilt, sozusagen, dass man dann, dass es nicht so eine Blase, eine Luftblase ist. Das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Das ist sozusagen dann auch ein touristisches Geschick, die Inhalte aufzuspüren und sie auch in einen Art dramaturgischen Kontext zu stellen, wie sie dann vermarktbar werden, grundsätzlich einmal. Mhm. Für uns bedeutet es eigentlich, ich weiß nicht, was es für uns bedeutet. Ich meine, wir machen eine bestimmte Arbeit und ein Profil, die mit Medien zu tun hat. Ja, das ist richtig. Aber ich erfinde jetzt nicht extra Projekte, nur weil Linz City of Media Arts ist. Das ist auch nicht der Anspruch, sondern es geht eher darum, und da ist aber dann der Blickaustausch interessant zu sehen, wie kann man denn auf unser Programm auch schauen, wenn man sozusagen versucht, anders drauf zu schauen, also im Sinn, du landest in Linz sonst sehr schnell bei dem, außer als Elektronikercenter gibt es eh nichts, was Medienkunst betrifft. Ich meine, das ist eh sehr viel, aber sozusagen, das ist es eigentlich. Und das ist schon eine interessante Debatte, anders auf Medien zu schauen, also welche Qualität die haben können.
Herr Steiner, Sie haben gesprochen von Unverträglichkeiten und Reibungspunkten. Reibungspunkte sind immer etwas auch, das in sich das Potenzial trägt zu sehr, sehr positiver Energie, auch wenn das vielleicht scheinbar auf den ersten Eindruck nicht gegeben ist und man oft eher findet, die Energie ist gebunden. Aber was ist zwischen jetzt diesen beiden Komponenten oder zwischen euren beiden Ressorts, die ihr vertretet? Wo sind die Reibepunkte, wo sind die Unverträglichkeiten, aus denen positive Energie erwachsen kann?
Wo sind die Reibepunkte? Es ist schon die Thematik, die der Martin Sturm schön dargestellt hat, dass immer der andere meint, er wäre noch ein bisschen gescheiter oder er würde das verstehen. Und da liegen aber auch Chancen drinnen, weil ein bisschen was versteht er vielleicht doch. Oder es ist sozusagen diese andere Sicht, die da ist, eine Chance, sowohl in der kuratorischen Ausgestaltung wie auch in der Vermarktung noch etwas besser zu werden. Weil es ist ja so, der Touristiker ist doch nicht so in der Szene drinnen wie derjenige, der eine Ausstellung macht beispielsweise. Und das zu kennen und das zu erspüren, und die Doris Romsitz da von Oberösterreich Tourismus bei einer Landesausstellung zum Beispiel jetzt, diese Pferdeszene, ja, also die jetzt in Stadelpara gerade aufbaut, ich meine, diese Ross- oder Pferdeszene ist ein ganz eigener Bereich, ist jetzt vielleicht Kunst, nicht das passende Beispiel, aber es steht jetzt für diese ganze Serie von Landesausstellungen, wenn da ein Touristiker an die Vermarktung gehen soll, der hat sich sein Lebtag lang weder mit Reformation, wie es im Parz, noch mit Pferden beschäftigt und soll plötzlich das Ding vermarkten. Also muss er sehr wohl sich irgendwo da auch was sagen lassen, wo man sagt, wie ticken denn die oder wo, welche Medien lesen die, wo treffen die sich, die welche Messen, was weiß ich, gibt's da. Das weiß ein Touristiker nicht per se, der kennt immer nur seine touristischen Messen. Und das ist ja auch sozusagen diese, das, was wir lernen müssen bei 09, als ich kam nach Linz und meine Kolleginnen, die heute da sind, erinnern sich noch, da war ein nur touristisches Vermarktungskonzept. Und da hat Martin Heller gesagt, das könnt ihr machen, das interessiert mich nicht. Wenn ihr euch nicht da in diese Szene hineinbegebt, dann braucht ihr mit mir weiter reden, macht euer Ding, aber ohne mich. Also da voneinander zu lernen und umgekehrt, wenn ich jetzt sehe beim Höhenrausch oder auch wenn wir jetzt, Gerhard Baronik sitzt da, wenn wir über so Schwerpunktthemen diskutieren, dann sehe ich vielleicht als Unbedarfter oder jetzt nicht so sehr in der jeweiligen Tiefe drin steckender noch viel mehr so übergreifende Punkte. Jetzt sage ich ein Beispiel. Wir haben City of Media Arts. Ich weiß nicht, wer von Ihnen im Musical Singing in the Rain war. Und dieses Musical Singing in the Rain, wir beschäftigen uns ja bei diesem ganzen City of Media Arts mit Digitalisierung im weitesten Sinne. Und da geht es um den Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm, wo eine Sängerin, wo eine Schauspielerin nur eine Schauspielerin war, die nicht singen konnte. Und dann musste die gedoubelt werden. Also da begannen so die ersten Verzerrungs- und Manipulationsversuche. Darum geht das Musical. Also sage jetzt ich, nachdem ich drin war, wow, das ist ja ein Thema, das passt ja total zu unserer City of Media Arts dazu, weil das genau diese Fragestellungen sind, mit denen man sich da beschäftigen muss. Aber das Musiktheater sagt jetzt nicht, Herr Steiner, Sie haben da Media Arts, das ist ja unser Musical. Also da sozusagen bin ich so derjenige, der mit dieser Draufsicht da drauf kommt. Und so begegnen wir immer wieder Dinge. Ich sage ein anderes Beispiel, damit es ein bisschen konkret wird. Ich bin über das Lesen der Biografie von Steve Jobs auf den Herbert Bayer gestoßen. Und der Herbert Bayer, ich glaube, dass er in Linz immer noch viel zu unbekannt ist, obwohl er ein Hero der Grafik der Moderne ist. Das, was der Andy Warhol für die Pop-Art ist, sage ich, ist der Herbert Bayer für die Grafik der Moderne, ein Oberösterreicher aus Haag am Hausruck, 1900 geboren, 38 ausgewandert, hat nach dem Krieg den Skiort Aspen in Colorado mitentwickelt. Und dieser Herbert Bayer, da haben wir hiermit die größte Sammlung. Und der Steve Jobs schreibt in seiner Biografie, was ihn denn so, wer ihn beeinflusst hat in seiner Designdenke. Da sagt er, das wäre eigentlich die Bauhausbewegung, speziell Herbert Bayer gewesen. Das hat vorher noch keiner gelesen, dass das eigentlich da drinnen steht und eigentlich aufgelegt ist. Jetzt sage ich mir, Mensch Meier, wenn wir so einen Hero da haben, wie kann man den noch etwas stärker in die Auslage stellen? Das sind dann so Dinge, wo ich dann schon ringe mit den Museumsleuten, sage ich, Mensch Meier, können wir dem nicht da ein bisschen mehr Öffentlichkeit herstellen? Das ist ein Weltstar. Und wenn ich amerikanische Gäste auf den Schiffen habe, wenn ich stelle die Beziehung her, wenn ich jedem Schüler, der ein Handy in der Hand hat, ein iPhone, sagt, Mensch Meier, schau her, so ist das, so kann Design die Welt verändern, dann ist das gleich eine ganz andere Dimension. Also das sind so ein paar kleine Beispiele, die aber so jetzt beliebig fortsetzbar wären, wo dann ich als Touristiker schon drauf, wo ich sage, Mensch Meier, geht denn da nicht ein bisschen mehr? Und das sind oft so Dinge, wo es oft leichter und einmal und ab und zu nicht so leicht ist, da dann diese Austauschbeziehung herzustellen.
Danke. Bevor ich Fragen ans Auditorium gebe, noch eine Frage an den Herrn Sturm, weil es mich persönlich interessiert. Wann hat sich herauskristallisiert, dass der Höhenrausch jedes Jahr fortgesetzt wird? War das von Anfang an in der Konzeption? Und wie ist es auch dazu gekommen, dass so diese Ausstellung, die den Höhenrausch immer begleitet, wo man wirklich als Besucher und Besucherin das Gefühl hat, das ist zeitgenössische Kunst und Kultur, die wirklich am Puls der Zeit ist. Wie ist es dazu gekommen, dass der Höhenrausch auch jetzt von so einer Ausstellung immer begleitet wird?
Wie Sie es jetzt formuliert haben, so würde es sich nicht formulieren, aber genau das finde ich interessant, weil das finde ich deswegen interessant, weil eben das ein Format ist, das so unterschiedliche Sichtweisen zulässt. Für uns war es natürlich immer ein wesentlicher Bestandteil, mit künstlerischen Werken auf dem Parcours zu arbeiten. Also wir haben das jetzt gar nicht so sehr als eine begleitende Ausstellung gesehen, sondern eigentlich als ein Ort, wie soll man sagen, also ich kenne das eigentlich sonst nur aus der, wie heißt das da, wo die in der Kirche, wo man dann so die Stationen geht, wie heißt das, diese
Kreuzweg.
Aber ja. Ich habe jetzt nicht das gemeint, also meine es nicht als Kreuzweg, aber so, dass so quasi ein Parcours, der gelegt wird und der sozusagen mit sich künstlerisch auch formuliert durch bestimmte Arbeiten, die Gestalt annehmen in sehr unterschiedlicher Weise.
Gut, aber das ist, je nachdem, wie der Höhenrausch konzipiert war, nimmt man es, glaube ich, auch anders wahr.
Genau, und das ist auch der Grund, warum er jetzt so oft stattgefunden hat, für mich, weil eigentlich das Format so ein hohes Potenzial hat. Also das heißt, es ist, man kann es sehen als Parcours, man kann sagen, jetzt touristisch, ist einfach klasse, jetzt mache ich selber Abend nach Florenz vor, gehe auch gerne am Dom und man schaut auf eine Stadt runter, weil es irgendwie schön ist, sich mitten in der Stadt zu orientieren. Ich kann sagen, es gibt bestimmte künstlerische Produktionen, die spannend sind, so im halb öffentlichen Raum oder halt so im Außenraum. Und also es gibt sehr unterschiedliche Anknüpfungspunkte, es gibt sehr viele Familienangebote und da haben wir einfach den großen Startvorteil bei diesem erfundenen Format, dass wir nicht in diesen klassischen Strukturen drinnen stecken. Also in einem wenn jetzt das Museum mehr mit dem Bayer machen könnte, sie können trotzdem die Hallen des Museums schwer verlassen. Also es gibt dort sozusagen eine Art Raumprogramm und einen Code, der halt sehr viel festlegt. Und da oben, ich meine, Sie werden das heuer sehen, wenn Sie kommen, es gibt immer noch Möglichkeiten, anders zu gehen. Also wirklich. Auch ganz anders. Also vor allem heuer mit den Engeln und mit der Kirche. Also das ist wirklich interessant, wo man dann selber draufkommt, nach 5 Jahren, da gibt's ja auch noch eine Möglichkeit, da könnten wir eigentlich auch noch sozusagen einen Parcours legen. Und das ist sozusagen so ein bestimmtes Potenzial, das in dieser Raumkombination besteht. Und das ist, glaube ich, auch so im Grunde genommen der Reiz, ganz, ganz basic sozusagen ein Reiz, das Projekt ausmacht, weil wir selber auch oft die große Freude mit dem haben. Das merkst du ja an der eigenen Produktionsarbeitsweise ja auch. Und das ist sozusagen sowas wie, das hat ein bestimmtes Potenzial und eine Valenz, die man quasi weiterentwickeln kann. Und dadurch hat sich sozusagen dieser Wiederholungscharakter ergeben. Ich meine, wobei man natürlich sagen muss, wenn jetzt niemand oder viel weniger Leute kommen waren, dann hätte es die Wiederholung einfach nicht gegeben. Also das hängt dann schon ganz stark zusammen damit, dass es halt auch als Format funktioniert und von dem her natürlich dann auch quasi die nötigen finanziellen Mittel und die ganze Energie, die man braucht, sozusagen aufgewendet werden kann. Das liegt irgendwie im Format. Und das Interessante daran ist das, zumindest in unserer Wahrnehmung, dass das natürlich immer einen dynamischen Charakter hat. Das heißt, man entwickelt es weiter und man entwickelt es irgendwo hin und irgendwie, solange man das Gefühl hat, man kann es nur weiterentwickeln, wird man es wahrscheinlich versuchen zu machen. Ja, also es ist die Frage, ob das dann gelingt immer, aber sozusagen, das hat sozusagen so einen Charakter und das macht so eigentlich, glaube ich, so diese Qualität aus. Und vielleicht nur eine Ergänzung, das, was ich zuerst gesagt habe mit Kleinösterreich, ich meine, wenn Sie sich den Höhenrauschparcours anschauen. Sie haben ein Parkhaus, das ist durchschnittlich. Also ich meine, das ist ein 60er-Parkhaus oder also ich meine, die vorgehängte Fassade ist eh nicht so schlecht, aber sozusagen, es ist irgendwie jetzt nicht wirklich, vielleicht können wir diskutieren. Es gibt da ein Kaufhaus daneben, das auch durchschnittlich ist, meiner Meinung nach. Es gibt eine Ursulinenkirche, die ist schön, aber auch nicht die schönste Ursulinenkirche, die es in Österreich gibt. Und es gibt einen relativ guten Schulbau, in dem wir sozusagen unsere Kernfunktion haben, also den Schlagerbau, also diese offene Kultur, also die ehemalige Schule. Und es gibt das Ursulinenkloster, das meiner Meinung nach auch eher durchschnittlich ist, also was die Raumqualitäten betrifft. Und alles zusammen, aber verbunden durch den Parcours, auf eine ungewöhnliche Weise begangen, kriegt irgendwie was ganz Besonderes. Und das habe ich gemeint mit der Software sozusagen. Also, dass man quasi da jetzt nicht mit super Gebäudeteilen arbeitet, die sozusagen für sich so hohe Qualität haben, sondern durch eine bestimmte Kombination und Sichtachse da eigentlich was anderes erreichen kann. Und das ist irgendwie dieses Kleinösterreich, Kultur in Kleinösterreich. So.
Danke sehr. So, ich werfe jetzt einmal einen Blick in die Runde. Gibt's Fragen? Bitte. Eine Sekunde, Sie kriegen gleich das Mikrofon.
Danke. Prettl, pensionierter Vermessungsingenieur. Dass Tourismus und Kunst einander vertragen, ist für mich keine Frage. Die zahlreichen Galerien in den Museen zeugen davon, denn es gibt da manche, durch die solche Touristenströme wandern, dass der eine oder andere vielleicht dankbar dafür sein wird, dass es ein neues Kunstprojekt gibt, mit dem vier Maler, die in verschiedenen Galerien Europas, deren Bilder in verschiedenen Galerien Europas hängen, ihre Werke im Film gezeigt werden. Es hat, glaube ich, mit Goya begonnen und Goya hängt in der National Gallery von London, in Paris und im Prado in Madrid. Und ich habe diesen Film gesehen. Er ist für meine Begriffe zu schnell laufend. Man kann das Bild zu wenig lang betrachten oder in Unkenntnis der Originalsprachen. Es wird auf Englisch, Französisch und Spanisch gesprochen und ich kann keine dieser Sprachen so halbwegs gut. Und wenn man sich auf die deutsche Übersetzung durch Untertitel konzentriert, dann sieht man vom Bild zu wenig. Und konzentriert man sich aufs Bild, dann erfasst man zu wenig den Begleittext. Dann möchte ich noch Sie, Herr Dr. Steiner, fragen, als ehemaliger Geschäftsführer einer Flussschifffahrtsreederei, wo beginnen denn die Flussgefilde oder die, wo sind die Orte, wo zum Beispiel Wurm und Köck auf der Donau Flussschifffahrten durchführt? Und können Sie sich theoretisch vorstellen, wenn Sie eine Überkapazität an Schiffen haben oder eine Reederei kennen, die eine solche Überkapazität an Schiffen hat und die Bergungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Niederreißen der Eisenbahnbrücke vielleicht die Schifffahrt nicht mehr behindern, dass Sie dann Flüchtlingsströme auf dem internationalen Donaustrom transportieren?
Ich danke mal herzlich für die Frage. Ich gebe jetzt an den Herrn Steiner weiter. Danke.
Ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, das zum Thema in Verbindung zu bringen. Ich weiß es nicht, ob das nochmal ein Thema sein wird, wenn dann möglicherweise, dass wir schon so weit sind. Und das ist zurzeit jetzt was ernst Gemeintes, dass diese Flüchtlingssituation irgendwie so wie Mehltau überm Land schwebt. Also wir haben durchaus erste Rückmeldungen, dass Menschen eben nicht mehr kommen aufgrund der Situation, die da vielleicht oft auch überhitzt aus Linz hinaus kommuniziert wird. Da haben wir momentan ein Problem. Aber ich tue es jetzt versuchen, auf unser Thema nochmal zu abstrahieren, weil mein Zugang oder meine Botschaft immer auch ist, warum sich Menschen zeitgenössische Kunst ansehen sollen, dass in der zeitgenössischen Kunst Leute unterwegs sind, die vielleicht ein viel feineres Sensorium haben und man, wenn man sich damit auseinandersetzt, ein bisschen schon in die Zukunft sehen kann. Da werden Dinge thematisiert zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht ausgebrannt sind. Wie lange gibt es das ganze Thema Umwelt im weitesten Sinne? Wie lange gibt es das Thema, ich erinnere mich an die Triennale, das ganze Thema Burnout, Überforderung, was im OK damals war. Aber auch dort hatten wir in der Landesgalerie das ganze Thema Migration und Flutopfer und Hochwasser und so weiter. Also ich glaube, dass ein Grund ist, warum die Leute auch Mehrwert haben, und das muss auch so kommuniziert werden. Da bin ich immer derjenige, der sagt, bitteschön, gebt ihnen mehr Botschaften mit. Einfach diese Kunstwerke sozusagen zusammenhanglos hinzustellen, das ist mir immer zu wenig. Und ich bin immer derjenige, der auf der Suche nach den Zusammenhängen ist und sagt, was können mehrere Dinge zusammen betrachtet den Menschen mitgeben? Und da, glaube ich, muss man noch mehr auch gemeinsam arbeiten. Das ist überhaupt kein Eingriff in irgendwelche kuratorischen Dinge, sondern einfach zu sehen, wie man da abstrahieren kann, wie man Metaebenen bilden kann, um auf die Art und Weise die Dinge in den richtigen Kontext zu stellen. Das ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges und dann kann ich auch viel überzeugender verkaufen, dass die Leute neugierig sein sollten. Die sollen nicht immer nur das suchen, was sie schon kennen. Ich sage immer, gierig bleiben nach dem Neuen und nicht satt sein vom Alten. Das ist etwas, was man, glaube ich, im Tourismus und gerade auf den Kreuzfahrtschiffen leider viel zu wenig hört. Die suchen immer nur das, was sie schon kennen. Europa wird abgefahren nach den Punkten, die einfach Selling Points sind und die bekannt sind. Und von daher kritisiere ich ja den Tourismus, weil er eigentlich eine Hinterherbranche ist. Der Tourismus kann immer das nur vermarkten, was schon die ganze Welt kennt. Da kommen sie dann hin und da ergötzen sie sich. Und viele Leute sind blind für das, was sich heute tut. Und da ist Linz so ein tolles Beispiel, wo wir sagen, hier können wir Supervision betreiben, hier können wir unbelastet von goldenen Dacheln, und von Getreidegassen und von Hofburgen einfach die Leute sagen, boah, ihr seid hier ohne eure Festplatte zu Linz ist noch nicht bespielt. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, euch hier was drauf zu spielen. Und da ist einfach die Herausforderung das Schöne, dass wir versuchen, gerade die Dinge, die wir die letzten Jahre so entwickelt haben, und da gehört jedes Haus auf seine ganz eigene Weise dazu, das den Gästen zu offerieren. Aber ich bin jetzt ein bisschen von Ihrer Frage abgewichen, aber ich konnte jetzt auch nicht so viel anfangen damit, wie ich das jetzt in den Kontext dieser Diskussion bringe.
Ja. Hier ist eine nächste Frage, bitte. Die Dame und dann der Herr. Ja,
ich möchte nur mal auf das zurückkommen, was du gesagt hast vorher, Martin, und zwar, dass Kunst, also gerade wenn es zeitgenössische Kunst ist, ja auch oft sehr eigensinnig ist. Und ich glaube, dass das sehr wohl oft sich nicht gut mit dem Tourismus verträgt. Einerseits, weil eben man versucht natürlich mit dem Tourismus eine bestimmte Menge von Menschen anzusprechen, die einfach ein Interesse für etwas haben. Ich glaube grundsätzlich, dass dieses Mittel des Höhenrauschs oder einen Parcours zu machen durchaus dazu geeignet ist, einfach viele Menschen anzusprechen und zu interessieren. Ich glaube aber auch, dass da die Gefahr darin ist, dass sich jetzt auch zeitgenössische Installationen oder Kunstpräsentationen auch die Gefahr haben, dass sie sich nach unten nivellieren, weil sie einfach ganz schnell vermittelbar sein müssen. Und ich glaube, also es hat sich erstens einmal schon seit 2009, glaube ich, im Tourismus viel getan. Also das möchte ich wirklich auch ganz besonders erwähnen. Und wenn wir vorher auch das Thema City of Media Arts angesprochen haben, könnte nicht der Tourismus auch ein Mittel oder ein Werkzeug sein? Also wenn wir es ja dann immer die Kunstprojekte machen, Künstler, Künstlerinnen, aber der Tourismus die Aufgabe ist einfach, das zu vermitteln. Und ich glaube, dass man mit Medien, mit Stationen, wo man sich mit Apps oder mit Handy oder wie auch immer einklinken kann, um die Stadt zu entdecken oder auch Projekte zu entdecken, die vielleicht sich nicht von selbst erklären, aber die vielleicht Neugier dann wecken. Und damit man, also diesen Link, der da oft fehlt zwischen der zeitgenössischen Kunst und den Touristen, die halt vielleicht mal mit dem Radl irgendwie nach Linz kommen und einfach die Stadt entdecken wollen, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre.
Hm. Ich möchte jetzt an den Herrn Sturm die Frage geben. Ja, ich habe schon gesehen. Ganz kurz noch. Ist die Qualität inflationär durch das, dass man das dem Tourismus aufbereiten will im OK? Ich möchte einfach die Frage da noch halten. An Sie. Ja, und dann kommt der Herr dran.
Ich meine, es ist sicher eine Herausforderung, also das ist überhaupt keine Frage. Ich meine, Sie müssen bedenken, dass normalerweise hast du, also ich meine, der Herr Baranek wird sicher was über seine Zielgruppen sagen können, das ist vielleicht sein Mittelding, aber sehr oft gibt es sowas, gerade in der zeitgenössischen Kunst, also dort, wo sie experimentell ist, gibt es ein sehr starkes Spartenpublikum. Also normalerweise gibt es ein Publikum, das relativ homogen ist, das sozusagen den Diskurs der zeitgenössischen Kunst kennt, das sozusagen darauf eingestellt ist, das quasi auch den Umgang gelernt hat mit zeitgenössischer Kunst, das auch weiß, Kunst nicht so leicht konsumierbar ist. Also das heißt, das ist nicht irgendwie so, wenn ich nicht gleich verstehe, was das ist, dann ist das nichts. Im Gegenteil, es ist oft einmal was lang braucht zu wirken und halt natürlich dann auch bestimmte Vermittlungsformen produziert. Die Erfahrung haben wir ja auch gemacht, das weißt du ja über viele Jahre sozusagen. Und jetzt sind wir mit einem Publikum konfrontiert, das zu 80% keine Museumserfahrung hat. Die geht natürlich vollkommen anders damit um und darin liegt der Potenzial unter Gefahr. Also ich würde jetzt sozusagen, ich glaube, es ist nicht eindeutig zu beantworten. Es ist jedenfalls eine ziemliche Herausforderung, sozusagen so ein Format wie den Höhenrausch nicht so niederzufahren, dass es sozusagen so ein reines Unterhaltungsformat wird, wo ich halt einmal mit den Kindern durchgehe, sondern wo sozusagen schon so was ist wie eine bestimmte Form auch der Widerspenstigkeit oder des Innehaltens oder auch der Widersprüche, die nicht aufzulösen sind, Dinge, die ich nicht verstehe, die ich aber mitnehme, auch wenn ich sie nicht verstanden habe. Also mit dem irgendwie zu arbeiten. Ich meine, prinzipiell ist es eine spannende Aufgabenstellung für Vermittlungstätigkeit, weil sie sich in dieser Form normalerweise nicht formuliert, nicht? Weil sie normalerweise eben quasi in einem homogenen Raum stattfindet, wo viele Dinge auch leichter sind, auch in einem bestimmten Sinn. Und wo auch Gefahren, vielleicht andere Gefahren bestehen, aber diese Gefahren nicht, ja. Jetzt wollte ich kein Co-Referat halten. Ich meine, das ist eh nicht zu beantworten. Es ist jedenfalls ein Problem, das uns bewusst ist und das aber gleichzeitig uns auch herausfordert. Also eben, muss ich sagen, ja.
Danke. Bitte.
Ja, zur Thomas-Schifffahrt. Das ist an sich relativ ein Elend. Im Gegensatz zum Rhein gibt es ja auf der Donau eine Menge Staustufen. Und ich bin voriges Jahr mit dem Zug nach Passau gefahren. Da war das erste Elend schon am Bahnhof Passau. Gab es weder Lifts noch Rolltreppen. Ich tue mir schwer mit... Nächste Woche gibt es den Lift. Bitte.
Wird gerade umgebaut.
Nächste Woche. Aha, na, voriges Jahr gab es nicht. Und dann die Schifffahrt. Das Schiff ist in der Staustufe Aschach. 3/4 Stunden zwischen Betonwänden gestanden. Also so lustig ist die Donauschifffahrt nicht. Das ist das eine. Das andere, positive, Linz ist kulturell, speziell musikalisch, wahnsinnig überausgestattet. Da braucht man dringend fremde Leute, denn das riesige Musiktheater, für so viele Linzer gehen nie in ein Theater, das Brucknerhaus, die Bruckner Uni, also da ist der Tourismus gefordert. Und das Dritte, die Frage, ich kenne eine Menge Leute, oder doch etliche unter denen, die ich kenne, die viele dieser schönen Dinge, den Südflügel des Museums, den Höhenrausch und so weiter, überhaupt nicht kennen. Also eine Zielgruppe des Tourismus wären wir Linzer selber. Da müsste auch, ja, das wäre auch wichtig.
Danke. Möchten Sie da antworten drauf oder lassen wir das so im Raum stehen? Ja, Herr Steiner? Bitte? No? Ich habe schon gesehen, dass da eine Wortmeldung ist. Aber
also die Donauschifffahrt, wenn ich über die jetzt im Zusammenhang mit unserem Thema diskutiere, dann stellen sich da für mich ganz andere Fragen, nämlich ich nehme jetzt nicht, wo man guckt, das ist irgendwo eine Situation, die kommen um 14 Uhr an in Linz, läuft immer noch sehr gut, die Schifffahrt Passau-Linz und dann haben sie aber nur 2 Stunden Zeit, da ist es nicht wirklich das große Kulturprogramm möglich, da bin ich schon froh, wenn sie durch die Landstraße laufen, sondern ein bisschen was einkaufen auch, also wir, der Touristiker denkt ja auch wertschöpfungsorientiert, aber das, was ich nochmal aufgreifen möchte, diese Zielgruppeneinschätzung, nämlich gerade zeitgenössische Kunst, Spartenprogramm. Also da kommen die, die sich eh schon auskennen, die das sehen möchten. Und unser Anspruch ist ja der, dass wir sagen, Kultur für alle. Wir möchten ja auch die zeitgenössische Kunst einem breiten Publikum erschließen. Deshalb sind in Linz ja diese Kultureinrichtungen gebaut worden. Und das Lenters ist ja auch nicht für den Tourismus gebaut worden, sondern das ist gebaut worden, dass die Linzer, und zwar möglichst viele, über Kultur weitere Erbauungen erleben. Und das ist für mich eine Kommunikations- und Vermittlungsfrage. Und da darf ich durchaus sagen, dass unsere Diskussionen da schon in diesem Spannungsfeld, was ist Marketing und was ist Kunstvermittlung, kreisen. Und da sagt natürlich die Kollegin Kunstvermittlerin, das, was ich immer möchte, ist Marketing. Und da reiben wir uns schon ab und zu, dass ich mit den Kulturvermittlern da und dort in einem leicht angespannten Verhältnis stehe. weil ich meine, dass da mehr drinnen ist. Ich sage jetzt mal als Touristiker so ganz offenen Raum, dass ein bisschen auch die Diskussion vielleicht belebt ist. Vielleicht ist der eine oder andere da. Also da steckt mehr drin. Jeder, der da drinnen war, als Multiplikator herauszubringen. Und wir haben ja da unterschiedliche Häuser, das darf ich mal sagen. Und wenn ich das von Martin Sturm nochmal aufgreife, nämlich diese konzeptionellen Zugang in Linz, ich habe so die These entwickelt, dass Linz steht für Kulturzuführungsformate. So möchte ich das nennen. Da hat die Klangwolke damit begonnen. Das ist für mich ein Kulturzuführungsformat, wo plötzlich Leute, die sonst nie mit klassischer Musik sich beschäftigt haben, auf einmal einen neuen Bezug bekommen haben. Das Ars Electronica Center ist für mich nicht nur toll positioniert in dieser ganzen digitalen Entwicklung, die wir erlebt haben, sondern dieses System von Infotrainern, das sind für mich Kulturzuführungstools, nämlich, dass man die Leute dort abholt, wo sie sind. Es ist nach wie vor für mich eines der tollsten Führungsangebote, die wir in Linz haben. Und auch der Höhenrausch ist für mich ein Kulturzuführungsformat, weil man plötzlich Leute, ob sie das jetzt alle verstanden haben, was da an zeitgenössischer Kunst ist, das können wir jetzt über diskutieren, aber es sind Leute spielerisch mit Dingen in Verbindung gekommen und ich glaube sehr wohl, dass dort das eine oder andere hängen bleibt. Und das passt für mich zu Linz. Und da sage ich, in dieser Richtung können wir uns durchaus noch weiterentwickeln. Also es geht mir nicht um dieses Spatenpublikum. Das kommt sowieso. Und wenn eine super Ausstellung, jetzt gerade Rabenmütter im Lentos, hoch kuratiert, hoch anerkannt, da kommen die schon. Aber mir geht es darum, dass wir da noch ein bisschen breiter das schaffen. Und da muss Marketing und Vermittlung zusammenspielen. Das ist eigentlich die wirkliche Herausforderung. Hm,
danke. Bitte. Also ich habe jetzt mehrere Fragen beziehungsweise auch Anmerkungen. Linz kenne ich jetzt 17 Jahre. Und ich fand, als ich herkam, dass die Kultur sehr verschlafen war. Ja, also so, also ich finde jetzt, gibt es mehr Angebote, gerade in den Museen, auch für Kinder, Jugendliche, dass die herangeführt werden und dass auch sozusagen Veranstaltungen da sind, wo ich dann sage, okay, mal ich gehe nächstes Mal mir eine Ausstellung ansehen, weil ich irgendwie ein Event mitgemacht habe. Also das stelle ich immer wieder fest, ja, da ich ja viel auch in den Museen bin. Das ist das Erste, was ich so anmerken will. Auch, dass zum Beispiel jetzt dieses Wochenende für Schüler und Schülerinnen stattfand und, sag ich mal, 9 Museen sich da beteiligt haben mit einer Eintrittskarte, fand ich also sehr positiv. Was ich anmerken will, und das merke ich eigentlich schon sehr lange an, seitdem das Schloss oben umgebaut wurde und auch beim Höhenrausch habe ich es schon öfter gesagt, bitte Kultur barrierefrei. Also ich warte wirklich dringendst auf den Fahrstuhl, weil ich muss zum Beispiel immer trampen. Ich habe kein Auto, zum Schlossmuseum muss ich um eine Mitfahrgelegenheit anhalten. So sieht's aus. Und dann noch, Kultur ist für mich, Tourismus, Kunst und Kultur, muss ich sagen, gehört für mich auch. Und da ist auch die Frage, warum kann der Südbahnhofmarkt nicht attraktiver gestaltet werden, dass Touristen zum Beispiel auch diesen Schlenker machen. Manche fragen, ja, wo ist denn der? Und dann sage ich, ja, nachmittags ist eigentlich nichts los und Samstag um 12 schließt er. Warum nicht, also wenn ich Naschmarkt denke oder an Berlin Märkte, attraktive Märkte, die sind bis 16, 18 Uhr am Samstag offen, wo wirklich Touristen dann hingehen können und sagen, da gehe ich mal was essen und da gucke ich und vielleicht auch der etwas internationaler. Der Südbahnhofmarkt. Weil einfach, der ist vormittags, Dienstag, Freitag, Samstag ist was los, nachmittags sind die Geschäfte teilweise zu und ich finde, das ist auch eine touristische Attraktion, wo wirklich, wenn jemand im Museum war, vielleicht darüber noch einen Schlenker machen könnte. Hm.
Barrierefreiheit, Südbahnhofmarkt.
Ja, gut, das haben wir jetzt in der allgemeinen Infrastrukturdiskussion drinnen. Natürlich ist das alles immer noch optimierbar, ja. Ich glaube, dass sehr viele Kultureinrichtungen in Linz schon sehr barrierefrei sind. Also da sollte man einmal die alle sehen, die schon Aufzüge haben und nicht nur Aufzüge, sondern auch die anderen Einrichtungen. Aber ist in der Tat, das war beim Schloss meines Erachtens ein Geburtsfehler, dass man keine Aufstiegshilfe mitgeplant hat. Also ich sage es ganz offen, macht aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich hätte gerne eine Rolltreppe vom Tunnelplatz weg gesehen. Das wäre für mich das einzig Senkrechte gewesen. Für Schlossmuseum ja. Aber jetzt leidet dieses Haus wirklich darunter, dass es schwer erreichbar ist. Das muss man so hart sagen. Und ich plädiere dringend dafür, sich das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Das Haus hätte meines Erachtens schlagartig 10.000, 20.000 Besucher mehr, wenn es eine Aufstiegshilfe hätte, glaube ich.
Bitte.
Ja. Vielleicht nur ein anderer Gedanke, an Anschluss an Ihre Wortbildung, die ich ganz interessant finde. Das ist, ich kann mich erinnern, ich war im November in Lyon bei der Biennale, das ist eine wichtige zeitgenössische Kunstbiennale in Lyon, und dort gibt es diese Markthallen, die Paul Bocuse-Markthallen, weil Paul Bocuse ist ja sozusagen aus Lyon. Und das war schon interessant für mich jetzt sozusagen als Kulturtourist in Lyon, dass es dort sozusagen eigentlich nach relativ kurzer Zeit ein Ziel war, ein Muss war, hinzugehen, um sozusagen zu sehen, wie sich dort die Kochkunst formuliert. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist der, dass, glaube ich, jeder gut beraten ist. Das betrifft die Touristik genauso wie die Kulturproduzenten oder Kunsteinrichtungen im weitesten Sinn, ihre ganz spezifische Qualität herauszuarbeiten. Das kann ganz was Unterschiedliches sein. Also ich kann auch die Qualität herausarbeiten, dass ich ein Labor bin, aber ich muss eine spezielle Qualität herausarbeiten. Und das wäre zum Beispiel im Fall des Hüppernhofsmarktes eine interessante Debatte. Was ist eine spezielle Qualität eines Marktes an einem Ort wie Linz unter den Rahmenbedingungen, die du für Linz formuliert hast? Und das, glaube ich, ist so eine Fragestellung, eine automatische Fragestellung, die zu wenig gestellt wird. Es ist immer dann, wenn die Dinge unspezifisch werden, dann ist es ein Problem, weil dann wird es irgendwie austauschbar, dann ist es verwechselbar. Und ich glaube, jeder, der genau weiß, was er macht und warum er es macht, ist gut beraten. Mhm.
Ganz kurz, ich glaube, Sie wollten auch noch da?
Ich wollte noch eine Ergänzung machen. Eine These, die ich aufstelle, ich glaube, dass die nächsten 10 Jahre die Tourismusströme in Linz von einer noch stärkeren Dezentralisierung gekennzeichnet sein werden. Also wir machen so eine Tendenz aus, dass so diese Hauptstrecken, es gibt immer mehr Menschen, die wollen irgendwo auch woanders noch hin. Und ich glaube, so das ganze Thema Tabakfabrik, Hafen, was sich da entwickelt, auch das Universitätsgelände, auch sowas wie der Südbahnhof, ist bisher so, aber das hängt ein bisschen mit der Mentalität der Touristen zusammen, dass sie einfach sagen, ich will in die Altstadt und wo ist noch was. Das tun wir uns oft schwer, die einmal in andere Gefilde zu bringen, aber das meine ich zu erkennen, dass hier was in Bewegung ist, dass es ein Publikum gibt. Ich habe am Wochenende ein Buch gelesen, das heißt Reiseführer des Zufalls. Und da gibt es zurzeit eine Bewegung, die sich damit beschäftigt, nämlich nicht mehr alles zu planen, sondern einfach auf sich was zukommen zu lassen und eine Stadt einfach mal zu erkunden, zu durchlaufen, sich völlig neu inspirieren zu lassen. Ich habe das Gefühl, da tut sich einiges, das dazu führen wird, dass sich das etwas in die Fläche stärker verteilen wird. Und wir haben erst letzte Woche ein Gespräch, das kannst du nur ergänzen, geführt, wo man zwischen guter Stube und zwischen anderen Dingen unterscheidet. Also ich meine, da ist was in Bewegung.
Danke. Dort gibt es eine Mordmeldung.
Ich hätte eine Frage, und zwar, was überlegt man sich für den Tourismus, dass man sogenannte Wiederkehrer bekommt? Was verstehe ich darunter? Wenn Österreich im Jahr 70 Milliarden Euro Wirtschaftskraft aus dem Tourismus einnimmt, geht das wohl nur so, dass Leute immer wiederkehren. Und da hätte ich ein paar Ansätze. Ich bin weltweit viel gereist und habe die Chinesen gefragt, what do you think when you hear Odili, Österreich? Die Antwort war ganz klar, it's your music and it's your peacefulness. Eure Musik und eure Friedfertigkeit, ich habe das so verstanden, leibernde Leid, ziehen Touristen nach Österreich. Ja? Und was die Wiederkehrer betrifft, ein paar Beispiele möchte ich anführen. Ich bin ein Wiederkehrer der Donauschifffahrt. Wissen Sie wie? Ganz einfach. Ich zahle 22 Euro für eine Schiffsfahrt nach Engelhardtszöl mit dem Vorarl und fahre mit dem Vorarl wieder zurück nach Linz. Ein herrlicher Tag, kann ich jedem empfehlen. Lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem der Steckerlfisch unterwegs. Solche Dinge. Oder die Musik, ja. Also ich finde zum Beispiel, dass die Klangwolke ist fantastisch. Das geht in die Richtung, die Klangwolke könnte durchaus, glaube ich, auch internationales Publikum anziehen. Und die Musik könnte auch der Klang der Delfine im AEC sein, wenn die miteinander kommunizieren. Also das könnte auch eine Musik sein, die technisch ist. Ja? Und wie gesagt, die Kernfrage ist, wie stellt man sich so auf, dass die Leute Jahr für Jahr wiederkehren? Weil bei mir ist es halt einmal so, die Skifahrt mache ich immer jedes Jahr. Ich fahre jedes Jahr einmal zum Skifahren nach Oberdauer. Und die saudischen Gäste kommen regelmäßig nach Zell am See, wo ich als Student, als Saisonkellner meinen Unterhalt verdient habe. Wissen Sie warum? Weil sie den Regen so schätzen. Die saudischen Gäste in Zell am See, die mögen den Regen. Das ist fantastisch. Das
heißt, dann machen wir auch etwas. Vielleicht,
lässt sich da, bevor die Frage zu komplex wird, eine Antwort geben?
Ja, ganz kurz. Ganz kurz, ich glaube, wir sind auf zwei Ebenen unterwegs. Das eine ist
mindestens
das internationale Publikum, da sind wir froh in dieser Phase, wenn wir es schaffen, bei den Österreich wiederkehren aus entfernteren Ländern, dass die hauptsächlich nach Linz kommen, dass die mal dann ihre großen Punkte wie Salzburg und Wien abgehakt haben und sagen, in der zweiten Ebene gehört Linz zum Besuchsprogramm. Ansonsten sage ich, dass wir sehr viele Wiederkehrer haben. Also ich sage mal, was Sie dazu gesagt haben, das Asia Electronica Festival Publikum, das sind viele, viele Wiederkehrer. Das Cross in Europe Festival Publikum, das sind viele, viele Wiederkehrer. Und ich glaube auch bei vielen Ausstellungen, auch wie wir es im letzten Jahr haben, da kommen viele Wiederkehrer aus Wien, aus Passau, aus diesen Regionen. Wir stellen fest, dass wir eine enorm gute Nachrede haben nach einem Linzaufenthalt. Die erzählen gut weiter, die empfehlen sich weiter. Also auch die Höhenrauschleute, das sind Wiederkehrer. Das würde ich mir mal so in den Raum stellen trauen, dass wir hier ein echtes Publikumsbindungsprogramm mittlerweile geschafft haben.
Bitte.
Entschuldige, ich wollte nur kurz anfügen. Wir haben letztes Jahr haben wir den Höhenrausch zum 5. Mal gemacht und da haben wir eine Besucherbefragung gemacht mit der Frage, waren Sie schon einmal beim Höhenrausch? Was glauben Sie, was da rausgekommen ist? Ja, schon, aber 50-50. Genau 50-50. Es ist jeder Besucher gefragt worden. Es waren 50% Erstbesucher und 50%, wie haben Sie gesagt, Wiedergänger?
Wiederkehrer. Die Wiedergänger. Bitte.
Jetzt habe ich noch, weil Sie gesagt haben, ja, man muss auch andere Pfade mal gehen in Linz. So, mir fällt auch auf, dass öfter Touristen mich ansprechen, ja, wo ist denn das und das? Also viele kommen vom Bahnhof, gehen los und wissen zum Beispiel nicht, wie sie zur Landstraße gehen. Und in Wien ist es sehr schön, wenn man irgendwo aussteigt und man weiß, man möchte da und da, zum Beispiel ins Kunsthaus, steigt man aus und plötzlich hat man diesen Wegweiser. Also das wäre zum Beispiel auch eine Idee. Also Landstraße, Lentos, Nordico anzeigen und halt dann auch den Südbahnhofmarkt mit einbeziehen. Ja, ich sag's nur, es müsste wirklich Wegweiser. Also ich habe es letztens gemerkt, war bei der Arbeiterkammer, habe mich mit jemandem unterhalten, ja, wo komme ich denn zur Landstraße und zum Hauptplatz? Und das ist mir ein paar Mal jetzt in den letzten
Bitte,
Wochen
Bitte, Herr
passiert.
Direktor, Wegweiser.
Ja, ich glaube, dass die Zeit der Wegweiser eher zu Ende geht aufgrund von Handy und Online GPS und allen möglichen Führern. Nein, also ich glaube nicht, dass das unser Engpass ist, dass die Leute nicht in der Landstraße finden. Und wenn er einmal mal fragt, dann fragt er halt. Das ist ein schönes analoges Erlebnis, das zulässig ist. Also das würde ich jetzt nicht überdramatisieren. Ich glaube, dass das funktioniert in Linz. Also das würde mir jetzt nicht in eine Beschilderungskampagne hinein. Ich glaube, dass Linz ganz gut durchbeschildert ist.
Es ist hier vorhin, Entschuldigung, ohne Mikrofon versteht man nicht. Wenn Sie eine Wortmeldung haben, bitte mit Mikrofon. So, dass es ganz präzise ist.
In Oslo gibt's den Green Bus. Der fährt Touristen zu allen interessanten Plätzen Oslos für 20 Euro den ganzen Tag.
Den Green
Bus.
Man kann
einsteigen, aussteigen. Das wäre doch was fürs Schloss. Der Green Bus könnte zum Beispiel zum Schloss fahren, der könnte zum Südbahnhofmarkt fahren. Das ist ganz, ganz einfach. Der karrt die Leute herum. Ich kann Ihnen sagen, ich bin mit Begeisterung in Oslo den Green Bus gefahren.
Wollen Sie da was sagen dazu?
Also ich bin jetzt ein bisschen beunruhigt, weil mir die Diskussion um die Kunst etwas zu kurz kommt. Also natürlich kann man abendfüllend diskutieren, wo man da und dort noch einige Dinge weiterentwickeln kann. Ich glaube aber trotzdem, das, was wir in Linz haben, und das ist die Linz-Card, eine Tageskarte, das ist die Dreitageskarte, die sozusagen die Freifahrt auf allen Linzlinien ja beinhaltet. Das gibt es ja alles und das wird gar nicht so wenig in Anspruch genommen. Und dass eine Aktion im Museum total möglich ist, hat auch damit zu tun, dass wir hier mit den Museen zusammen unsere Einnahmen sammeln, um solche Aktionen machen zu können. Also da ist im Marketing, glaube ich, schon relativ viel auf dem Weg. Wie gesagt, das, was eigentlich heute Abend so ein bisschen Gegenstand der Diskussion sein sollte, ist aus meiner Sicht, wie man mit dieser Inwertsetzung dessen, was alles da ist, zwischen Kunst und Kultur und Tourismus noch vielleicht weiter voranschreiten könnte. Weil ich natürlich sage, wir sind da auf einem guten Weg, aber es ist nicht so, dass ich jetzt in Zufriedenheit schwelge und sage, das ist schon alles in Butter, weil einfach ich noch immer noch zu wenig Leute in den Museen sehe und nicht nur die da sind, sondern auch die Markterweiterung. Das ist eigentlich unser Thema. Wie schaffen wir mit dem, was wir haben, Markterweiterung? Und da geht's nach meiner These immer am Schluss auch um Themenverdichtungen. Das heißt also, wenn wir jetzt ein Jahresthema UNESCO City of Media Arts haben, dann muss da vieles zusammengeführt werden, damit man sagt, deshalb kommt man hierher. Und so könnte es nicht nur UNESCO City of Media Arts geben, sondern ich sage ein anderes Beispiel, Zeitgeschichte. Auch das ist in Linz und in Oberösterreich immer noch ausbaufähig. Da haben wir sehr viel. Das ist ein Hype, sage ich jetzt mal momentan. Wenn man die Dokumentationssendungen in Phoenix und in Arte sich alle ansieht, was da zurzeit an Zeitgeschichte läuft, wenn man den Büchermarkt sich ansieht, wir haben in Linz einiges dazu gemacht, aber es ist von der ganzen Präsentation her immer noch ausbaufähig und so könnte man eine Reihe weiterer Fälle diskutieren, wo ich sage, da wäre noch sowohl vom künstlerischen Programm her wie von den Besichtigungsstätten und von den Inszenierungen her. Also da sehe ich noch Luft nach oben mit dem, wo Publikum, das zu Linz passen würde, glaube ich, angesprochen werden könnte. Wir denken zurzeit noch über den Kepler. Der Kepler ist, wir haben die Hohe Johannes Kepler Universität. Da geht es ein bisschen von der Kunst weg, da sind wir jetzt ein bisschen im kulturgeschichtlichen Bereich drin, aber irgendwo gehört das alles zusammen. Wo sage ich, wo präsentieren wir unsere Heroes? Könnte es genauso sagen, den Wittgenstein, der hier einen Bezug zu Linz hat, wie und wo präsentieren wir unsere Heroes, wo findet das irgendwo erlebbar statt? Also das sind so Fragen, die mich eigentlich beschäftigen, aber jetzt will ich nicht.
Ich glaube, Herr Sturm, Sie möchten was dazu sagen?
Nein, ich wollte vielleicht nochmal ganz kurz nur einen Gedanken einführen, den ich am Anfang angesprochen habe, der an das abzielt, was der Georg jetzt gesagt hat und vorher. Man muss auch wissen, warum er was tut. Also warum will man die kulturellen Heroes vermarkten? Ich glaube, sozusagen bei aller Unterschiedlichkeit geht es in sehr vielen Kunst- und Kulturbereichen grundsätzlich darum oder begreift man auch Kultur als eine Art im weitesten Sinn Bildungseinrichtung. Also es geht um eine Kulturalisierung der Gesellschaft und das ist sozusagen ein sicher kulturell oder künstlerisches Interesse. Und das braucht sozusagen auch ein bestimmtes Verständnis bei der Vermarktung. Das ist so, wie du zuerst gesagt hast, wenn ich mich mit den Dingen nicht beschäftige als Touristiker, dann werde ich auch nicht verstehen, worin der Eigensinn oder sozusagen die spezifische Qualität von etwas bestehen kann. Und das braucht sozusagen auch eine Form der Auseinandersetzung, um dann auch letztlich erfolgreich in der Vermarktung zu sein. Also das ist sozusagen, wenn man so will, auch ein bestimmtes politisches Interesse, das dahinter steckt, oder ein Selbstverständnis hinter der eigenen Arbeit, dass man halt auf unterschiedliche Art und Weise an einer sozusagen humaneren oder kulturelleren Gesellschaft mitarbeiten will. In Zeiten wie diesen, glaube ich, ein Gebot der Stunde. Mhm. Und es ist auch durchaus selbstkritisch zu sehen, auch jetzt im künstlerischen Produktionsprozess, dass es nicht gelingt, offenbar den Leuten die Angst vor dem Fremden zu nehmen. Im Gegenteil, es passiert was und sofort ist die viel stärker wieder xenophobisch da als wie je zuvor. Und man arbeitet sozusagen sich ab an so etwas, weil sehr viele Dinge, die Künstler produzieren oder Künsthäuser produzieren, dienen ja dazu, sozusagen solche Ängste abzubauen oder so einen Bewusstseinsprozess in Gang zu setzen. Und jetzt im Sinn der Vermarktung ist es wichtig, diesen Hof sozusagen der Bedeutung auch immer mitzudenken, dass das auch eine Absicht ist, die hinter der Produktion steht, die man selber macht.
Danke. Danke. Bitte.
Meine Frage wäre die, ich habe vor, also 2002, 2003 eine Studie in die Hand bekommen, die ausgesagt hat, dass 10%, das war Großraum Linz, glaube ich, sich nur 10% für Kunst und Kultur interessieren. Mich täte jetzt interessieren, gibt es eine aktuelle Studie heute? Ist die Anzahl gleich geblieben oder ist sie etwas gestiegen?
Ja, es schrumpft hoffentlich nicht. ich habe keine, also wir haben so eine Studie nicht in Auftrag gegeben, darum kann ich dir das leider nicht
beantworten. Aber
es ist eine interessante Fragestellung. Ich habe ja gesagt, anfangs für uns besonders interessant, weil wir ja überwiegend mit einem eher kunstfernen Publikum, also im Schnitt meine ich jetzt, beschäftigt sind. Und der Georg hat jetzt erst den schönen Begriff verwendet für Linz als eine Stadt der Kultur, wie hast du gesagt, Anbahnung, ne? Kulturzuführung. Okay. Das müsste eigentlich die 10% erhöhen. Ich habe keine Ahnung, ob das...
Na, ich war damals ziemlich schockiert, dass das nur 10% sind. Ja. Und jetzt hat Linz 200.000 Einwohner in etwa. Wie viele gehen abends in eine Kultureinrichtung? Also es ist herzlich wenig, nicht? Also.
Da wollte ich jetzt noch ein kleines Produkt einführen. Ich gebe jetzt zwei Exemplare davon rum. Wir haben eines vielleicht da und eines dort. Wir haben ein Büchlein produziert, das heißt Gute Tage, Gute Nächte, Empfehlungen zur Lebenskunst in Linz. Und da haben wir, wenn ihr die Autoren euch anschaut, auch das ist eine Art Kulturzuführungsprodukt. Das liegt auf den Linzer Hotelzimmern aus, als Ergänzung oder als Alternative zur Bibel. Und wir sprechen von einer sogenannten geistigen Minibar. Also wir wollen unseren Besuchern einfach Dinge mitgeben, über die sie zu Hause erzählen können, die ihnen so ein bisschen die Augen öffnen, Augen zwinkert, vom Glück bis zum Sex, vom Gebet bis zur Gute-Nacht-Geschichte. Und da auch die Stella Rollig hat einen wunderbaren Artikel geschrieben, über warum man in Museen gehen soll. Und das ist so, das sind so Tools, die wir uns ausdenken, um diesem Kultur, um dieser Kulturnotwendigkeit unserer Gesellschaft ein bisschen Vorschub zu leisten. Denn ich sage nach wie vor, die These muss sein, sich jetzt nicht mit 10% oder seien es 15% sich zu begnügen, sondern für mich ist grundsätzlich jeder, der unser Tourist ist, ein potenzieller Kandidat, ihm etwas von dieser Linzkultur mitgeben zu können. Und nicht, weil ich jetzt sage, ich würde die Besucherzahl unbedingt erhöhen, sondern weil er einfach sagt, dafür sind diese Häuser da, dass sie einfach Leute inspirieren und dass sie ein bisschen dazu beitragen, dass man auf Reisen sich auch selbst neu erfindet. Und das ist einfach so das Bemühen, das den Gästen rüberzubringen. Dazu tragen die Führungen bei. Darum legen wir da großen Wert drauf, dass bei unseren Führungen der Austria Guides einfach die Dinge angeteasert werden, dass die wissen, was ist aktuell an Ausstellungen da, warum sollte man da hineingehen. Das sind ja sozusagen die Leute, die am Point of Sale sind, genauso die Hotelrezeptionen, damit die einfach ein bisschen den Leuten Tipps geben. Und am besten ist, darum machen wir auch diese Veranstaltungen, ist, wenn sie selber schon drinnen waren, und das habe ich mir auch schon angesehen, und schauen sie sich das mal an. Also das sind einfach so Sachen, wo wir wirklich höchst engagiert sind, um möglichst vielen Menschen dieses Erweckungserlebnis auch zu bereiten. Wie gesagt, die von der Kunsthalle in Hamburg kommen und ins Lenters gehen, ja, die kommen eben in die Ausstellung, gut ist, aber es geht um Kulturzuführung. Von früh bis spät im Grunde genommen.
Ja, ich möchte diese geistige Minibar noch einmal herzeigen. Eine, wie ich meine, sehr, sehr gute Idee. Eine ganz konkrete Frage noch an den Herrn Sturm. Es ist jetzt schon ein paar Mal der Begriff gefallen, Museum Total. Und das ist ja eine Aktion gewesen, die wirklich in jüngster Vergangenheit jetzt liegt. Gibt es da ein Resümee, Feedback? Gelungen, sehr gut gelungen?
Ich würde sagen, gut gelungen. Also das ist absolut ein Fortschritt. Das sind sozusagen Vermarktungsformate, die ja eigentlich nichts neu erfinden, sondern versuchen, Dinge zu konzentrieren und konzentriert wahrnehmbar zu machen. Vor allem auch deshalb, weil dort im Verbund auch eben die nicht nur populären Sachen mitgenommen werden können.
Das heißt, ein Zusammenschluss von mehreren... Das ist ein Art
von Verführungsinstrument. Und das finde ich immer gut. Verführen ist immer gut, sozusagen, weil es über die Grenzen überschreitet, sozusagen. Mm. Und das sind solche Formate gut geeignet dafür.
Und welche Häuser haben da zusammengewirkt?
Ja, es waren die meisten sozusagen bildenden Einrichtungen, die sozusagen da quasi an einem Wochenende ihr Programm mehr oder weniger abgestimmt haben. Mm.
Ja? Ja, ist glaube ich sehr gut über die Bühne gegangen. Es waren alle Museen an Bord, die heuer speziell zum Thema Kinder, Familien, es hat ja in der Semesterferienwoche stattgefunden, da die Akzente gesetzt haben. Also Stifthaus war auch dabei und das AEC hat gepostet, dass sie überrannt worden sind. Aber ich glaube, bei den anderen Häusern,
da freut sich jemand,
ist es ganz gut gelaufen, ja.
So, da gibt's eine Wortmeldung. Der Herr, der sich so gefreut hat, möchte das auch verbal kundtun.
Ja, Andreas Bauer, AS Elektroniker Center, insofern. Aber ich glaube, das ist ein Museumstotal, ist jetzt, glaube ich, ein Punkt, den ich einfach einführen möchte. Tourismus und Kunst hat ja genau das Problem, dass die beiden sich ja gegenseitig brauchen. Kunst ist ein großer Motivator, wieso wir wohin reisen, weil wir uns heute die Uffizien anschauen wollen, weil wir in die Vatikanmuseen etc. Und gleichzeitig, wie Martin Stürm ja richtigerweise sagt, der Kunstschaffende selber ja eine sehr egoistische Arbeit, seine eigene Reflexion abliefert und dann sich unter Anführungszeichen davor eigentlich Bedrohung fühlt, wenn dann eigentlich da 100.000 Leute kommen und sich das anschauen, wo das ja eine sehr intime und für sich und für ihn persönlich oder für sie persönliche Arbeit ist. Ja. Und was in Linz halt gelungen ist, und das erlebe ich halt jetzt einfach aus dem operativen Arbeiten zusammen, aus einer Kunsteinrichtung, zusammen mit dem Tourismusverband, dass es wirklich seit 2008, 2009 gelungen ist, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Dass wir einfach wirklich in einer Museumsrunde zusammensitzen, die ganzen Kulturhäuser zusammen mit dem Tourismus, und es nicht selbstverständlich war, dass wir sagen, okay, hallo, wir schmeißen unser Geld hier in einen gemeinsamen Topf rein. Diese Erlöse, die eben aus diesen Dingen rauskommt, gehen nicht sozusagen, werden einfach nicht wieder irgendwie dividiert durch die Personenanzahl, die wo halt irgendwo hingehen und jeder kriegt halt einen kleinen Anteil des Kuchens, sondern das Geld bleibt beieinander und wird gemeinsam mit dem Tourismus abgestimmt für Kultur, für Museumstotal oder ähnliche Projekte aufgewandt. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Tolles, das in Linz gelungen ist, hier sich wirklich auf Augenhöhe zu begegnen, weil Tourismus und Kunst braucht sich gegenseitig, auch wenn es sozusagen eben genau dieses Widerspruchspaar ist. Und in Linz hat man das meines Erachtens auf eine ganz wunderbare Art und Weise gelöst.
Mm, danke. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Nein? Herr Steiner, Sie wollen noch etwas sagen? Ja, gerne.
Also ich danke für das schöne Feedback, weil das tut natürlich auch gut. Und wir bemühen uns wirklich. Und was ich in diese Runde heute noch einspeisen wollte, ich weiß nicht, ob einer der richtigen Zielpersonen da ist. Ich glaube, wenn man da weiterkommen möchte, und zwar auf breiter Front, wenn ich gerade Richtung Obersteirtourismus schaue, wir haben da ein Ausbildungsproblem. Und zwar, es werden auf der einen Seite die Touristiker als Marketing-Technokraten ausgebildet, nachfrageorientiert, die einfach das so mit der Muttermilch mitbekommen, in Musikantenstadl-Kategorien zu denken. Und zum anderen werden Künstler ausgebildet oder autodidaktisch auf jeden Fall, meine ich, dass man darüber nachdenken sollte, und wir reden da vielleicht irgendwann sogar von einer Linzer Schule, wo man sagt, es gibt eine Ausbildung im beruflichen Bereich wie im akademischen Bereich, wo irgendwo was Kunstgeschichtliches, wo was Kulturelles dabei ist und auf der anderen Seite auch das Marketing dabei ist. Damit diese beiden Felder noch stärker zusammenkommen und dass ich nicht mit Kunstvermittlern dauernd mich streiten muss, ob es das Marketing oder das Kunstvermittlung ist. Und da haben wir schon noch dauernd dort Probleme, wie erreiche ich die Augenhöhe? Ich sage jetzt mal, in meiner Person und auch in der Akzeptanz und in dem, ja, miteinander eigentlich groß und alt werden, wenn ich zum Martin Sturm schaue, ist es zurzeit eine sehr günstige Konstellation von Personen, Lenz. Das muss man einfach sagen, weil man einfach miteinander kann. Aber ich glaube schon, dass es systemisch noch nicht gelöst ist, dass Touristiker und Kunstleute auf Augenhöhe wirklich miteinander reden und da sich auch gegenseitig was sagen lassen können, ohne dass das in Einmischungen, innere Angelegenheiten betrachtet wird. Und da sehe ich ein Ausbildungsproblem. Und wenn ein Touristiker sich nicht weiterentwickelt und genauso wenn einer, der im Kunstbereich tätig ist, sich nicht weiterentwickelt, dann bleiben das immer zwei getrennte Kosmen. Und da meine ich, dass man im Ausbildungsbereich ansetzen könnte. Das ist von der Kunstuni bis zur Theologischen Hochschule und auch in anderen Bereichen, da würde ich Handlungsbedarf sehen, so Doppelbachelors oder was auch immer zu überlegen, um diese Barrieren und auch diese Interdisziplinarität letztlich von der Ausbildung her besser lösen zu können. Ich glaube, ein reiner Marketingmensch wird nie in diese Dinge vorstoßen. Das gilt aber genauso. Bei der Stadt geht es mehr um Kunst und Kultur. Wenn ich heute einen Kurort oder wenn ich ein Wellnesshotel leite, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ich von Medizin was verstehen würde. Also da ist dieselbe Situation. Und wenn ich heute eine Nationalparkregion zu vermarkten habe, wäre es ganz gut, wenn ich von Ökologie und von diesen Dingen was verstehe. Also es geht in viele andere Bereiche. Es ist für mich ein grundsätzliches touristisches Ausbildungsproblem, das ich da ansprechen möchte und wo ich glaube, dass die eine oder andere Linzer Hochschule vielleicht hier einen Markt noch entdecken könnte.
Danke. Bitte, hier gibt es eine Wortmeldung.
Doris Rom, Oberösterreich Tourismus, nachdem ich direkt angesprochen worden bin. Als gelernte Quereinsteigerin sage ich ja, wir sollten viel mehr interdisziplinär denken und arbeiten. Das kann auf der einen Seite bei der Ausbildung ansetzen. Das setzt sich fort in einem lebenslangen berufsbegleitenden Lernen, wo es gilt, auf vieles neugierig sein und in viele Bereiche hineinzuschnuppern. Was mir vorhin noch in den Sinn gekommen ist bezüglich Spartengäste kommen und sehen und hören, was ihr Interesse ist, dann denke ich, in der Zusammenarbeit Kunst und Tourismus dürfen wir auch im Bereich der Kunst noch stärker über die Sparten hinausdenken. Nicht nur die Musik hier und das Museum dort, sondern Themen zu finden, miteinander zu arbeiten. Das gibt es dort und da schon in bestimmten Programmen, bestimmten Angeboten, aber viel mehr noch nach Geschichten suchen, nach Inhalten suchen, wo wir gemeinsam tun können. Und hier eben immer wieder versuchen, sich gemeinsam an den Tisch zu setzen und neue Ideen zu finden.
Danke. Noch eine Meldung? Nein. Dann möchte ich zum Ende noch an die beiden Herren jeweils die Bitte legen zu Visionen für das offene Kulturhaus. Visionen für die Stadt Linz, sei es nun Zypernhofmarkt oder sonstige Dinge. Wer möchte beginnen? Herr Sturm.
Naja, Visionen. Ich glaube, dass das sozusagen für das kulturelle Leben in Linz und durchaus auch dann im Sinn eines Angebots, eines touristischen Angebots, eine sozusagen eine langfristige Entwicklung notwendig ist. Das heißt, wir leiden zum Teil sehr stark unter diesen jährlichen Budgets, wo quasi Projekte nicht längerfristig ausformuliert werden, sondern so quasi von einem Jahr zum anderen geplant werden muss. Es gibt auch natürlich auch politisch bedingte Organisationsformen, die es nicht leichter machen, weil da die Musik angesprochen worden ist in Linz. Also es gibt sozusagen sehr viele Rahmenbedingungen, die produzieren eher immer sozusagen sowas wie ein bisschen sowas wie eine zumindest verlangsamend wirken. Mhm. Und man braucht aber für eine Entwicklung immer Dynamik. Also, und ich glaube, dass sozusagen das Entwicklungselement an sich der Kultur innewohnt. Also sozusagen, es geht dort nicht so sehr ums Verwalten von Dingen, die man schon erreicht hat, sondern schon immer auch um sowas wie was Neues ausprobieren, ja. Und das braucht bestimmte Rahmenbedingungen. Mhm. Das ist jetzt irgendwie sehr allgemein geredet, aber das, glaube ich, ist für mich so eine, also ich bin zum Beispiel schon froh, wenn wir unseren Planungshorizont bis zum Beispiel 2021 ausweiten können. Ich meine, so wie zum Beispiel eine Landesgartenschau, also es gibt sozusagen immer so Marker, an denen man das orientieren kann, aber dass man sagt, man plant nicht nur das nächste kommende Jahr, das konkrete Programm, sondern versucht sowas wie auch ein Teil von Stadtentwicklung zu werden.
Und an wen ist das zu adressieren? Wenn dieser Wunsch
sonst ja, zunächst einmal, zunächst ist es sicher ein Wunsch, der politisch zu adressieren ist, mhm. also Rahmenbedingungen zu schaffen, dass langfristige kulturelle Planungsprozesse möglich mhm. sind. Und zum Zweiten natürlich auch an die Kulturschaffenden selber, solche Planungsprozesse auch einzugeben.
Mhm. Ja. Mhm, danke. Bitte.
Ja, eine langfristige Zielbildung schafft natürlich entfaltet Kräfte. Wir haben das erlebt auf dem Weg nach 2009, hin zu 2009 und momentan fehlt mir ein bisschen sozusagen die große Zielperspektive. Wir sind weit davon entfernt, über 2024 da in Linz irgendwo Verbündete zu finden und zu sagen, Mensch, das wäre was Spannendes, aber es muss auch nicht jetzt Kulturhauptstadt 2024 sein, es könnte auch andere Projekte geben. Also ich neige schon sehr einer Strategie zu, wo man wieder im 5-, im 10-Jahres-Zyklus Dinge vorantreiben kann. Ich sag mal, was ich so zum Ende meiner Laufbahn mir noch vorstelle, 2024 wird der Anton Bruckner 200 Jahre alt. Das ist so etwas, wo ich denke, da könnte man sehr, sehr viel bündeln. Das wäre ein Weltthema, wo wir hinarbeiten sollten, und zwar in sehr verschiedenen und unterschiedlichen Möglichkeiten, dieses Thema entsprechend zu entwickeln, und zwar jetzt schon beginnend. Und ich möchte erreichen, das ist so meine Ambition noch, dass Linz dafür steht, dass Tourismus auch anders gehen kann und dass Tourismus nicht eine Stadt gnadenlos auf Klischees reduziert und auf ein paar wenige Hotspots, sondern dass wirklich dieses Authentische in Wert setzen, dass man das hier weiterhin praktizieren kann. Da sind wir, glaube ich, auf einem ganz interessanten Weg, und wir wollen natürlich damit beitragen, dass damit ganz banalen Markterweiterung stattfindet, also in dieser Stärke, die wir da haben, auch dass wir Themen bündeln können, dass wir jetzt in konzentrischen Kreisen, wir haben jetzt einmal durch Kulturhauptstadt einmal überhaupt den Nahbereich, Österreich, Bayern, aber weiter sind wir noch nicht mehr ganz nüchtern betrachtet, und da jetzt weiterzugehen in die europäischen Märkte und dann, bis der Herr angesprochen hat, wenn internationale Gäste Österreich wenigstens zum zweiten Mal besuchen, dass wir da mit dabei sind. Und zwar, weil Linz ein Image hat, das interessant ist in der heutigen Zeit. Also diese Kulturzuführung und diese Auseinandersetzung mit den Themen unserer Zeit, da glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Und das muss uns prägen. Wir werden auch in Zukunft römischen oder barocken, wie auch immer. Aber wir beschäftigen uns immer damit, auch wenn 2018 vielleicht der römische Limes als UNESCO-Welterbe anerkannt wird. Wie kam es dazu? Also hier die Zusammenhänge vom Barock bis zu den Römern, den Menschen zu erschließen und zu sagen, in Linz beschäftigt man sich nicht mit der Besichtigung mit dem Carnuntum oder so, von römischen wieder aufgemauerten Anlagen, sondern in Linz beschäftigt man sich in der Frage, warum sind die Römer nicht mehr da? Das ist für mich eine spannende Frage. Warum sind die Habsburger nach 700 Jahren plötzlich verschwunden von der Bildfläche? Warum sind die Wittelsbacher im benachbarten Bayern
sind wir
nach
Zeitgeschichte.
Über 700? Das hängt alles miteinander zusammen. Und was ich damit sagen möchte, dass oft auch die Fragestellungen und Zugänge oft auch eine Stadt ganz eigen positionieren können. Die anderen laufen halt durch die Porta Nigra noch 1000 Jahre durch, eh ganz klar, weil das da ist, aber wir müssen das ein bisschen intelligenter lösen. Und da ist die Kunst und die Kultur einerseits gefordert, aber auch einfach wichtiges Element, da dazu beizutragen, Neugierde zu wecken auf der einen Seite und Zusammenhänge zu erschließen. Das ist mein Wichtigstes, diese Narrative, das in Zusammenhängen erzählen zu können, das müssen wir noch viel stärker lernen. Und da können gar nicht viel genug kreative Köpfe und einigermaßen breit gebildete Menschen unterwegs sein. Bei jedem fällt wieder was anderes dazu ein. Und ich glaube, da baut sich momentan so ein Geschichtenpool auch auf, der da Linz eine gewisse Dynamik verleihen wird. Jetzt letzte Geschichte, die ich noch erzählen wollte, damit Sie wissen, was ich so meine. City of Midiat. Sie kennen vielleicht am Hauptplatz, an dem Gebäude am Schmidt-Tor dort, über Josef Fouché. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Es gab 2009 eine Oper über Josef Fouché. Fouché war der Polizeiminister von Napoleon. Man sagt heute in Frankreich noch, das ist ja wie unter Fouché, wenn es um den Überwachungsstaat geht. Also ist natürlich eine Stadtführung oder eine, wenn man dort vorbeikommt, auch für Sie, wenn man Gäste hat, ein kleiner Hinweis, sagt, schau her, damals hat der Fouché schon das Thema Überwachung analog vermutlich gelöst, aber das ist so der Vater aller sozusagen Überwachung. Und damit sind wir wieder bei einem schönen Link, wo wir die Geschichte in heutigen Zusammenhängen erzählen können. Und vielleicht kennen Sie alle das Buch von Stefan Zweig über Josef Fouché. Da steht das wunderbar drinnen, was der alles getrieben hat und wie er nach Linz kam, weil er eben hinter den Rücken von Napoleon mit Metternich da sich etwas arrangiert hatte. Und der hat ihm dann geholfen, nachdem es in Prag nicht so gepasst hat, dass er in Linz seine letzten Jahre verbracht hat. Also das sind für mich Geschichten, wo man plötzlich Mediaart, Digitalisierung, Überwachung mit einer Figur aus der Zeitgeschichte, die hier in Linz einfach gelebt hat und wo eine ganz kleine, unbedeutende Tafel dort ist. Jetzt bin ich in die Geschichte ein bisschen abgewandert, aber Mediaart heißt ja auch künstlerisch diese Thematik Überwachungsstaat und diese Unsicherheit und diese Manipulation auch zu thematisieren, und von daher schließt sich aus meiner Sicht der Bogen.
Vielen herzlichen Dank. Also ich möchte mich mit diesem Applaus bei meinen beiden Gästen bedanken. Ich möchte noch einmal einen Satz von Ihnen aufgreifen. In Zeiten wie diesen ist es ein Gebot der Stunde, sich mit zeitgenössischer Kunst und Kultur zu beschäftigen, auch wenn sie sozusagen jetzt bei weitem keinem Mainstream entspricht. Aber gerade das ist der Grund, sich dafür breit zu machen und groß zu machen. Und von Ihrer Seite her der Wunsch nach einer Linzer Schule, die Kunst und Tourismus sozusagen jetzt professionell aufbereitet verschränken kann. Wiewohl, wenn ich zwischen beiden Herren sitze, ich merke, wie gut ihr einander verträgt. Und bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich für Ihr Kommen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit, möchte noch auf die Folgeveranstaltungen hinweisen. Montag, 29. Februar, Stadtimprovisationen, Stadtgestaltung und Urbanismus jenseits klassischer Planungsinstrumente. Roland Krebs, Stadt- und Regionalplaner. Donnerstag, 3. März, 19 Uhr, Kepler-Salon extern. Wonach graben Sie gerade, Herr Stadtarchäologe? Linzer Archäologie im Fokus. Klingt alles sehr interessant. Wenn Sie nähere Informationen haben wollen, bitte? Diese Veranstaltung findet im Nordico statt, ja. Wenn Sie nähere Informationen haben wollen, liegt immer unser Programm für Sie auf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen herzlichen Dank.